SWR 2 Forum.
Heute Engel, Hirten und ein Kind, warum die Weihnachtsgeschichte so gut funktioniert. Am Mikrofon Holger Gohler. Geschichtenerzähler könnten es heute nicht besser machen. Ein Stall, ein neugeborenes Kind, eine Familie, dazu Engel und Hirten. Ob vorgelesen, als Krippenspiel inszeniert oder als bildliche Darstellung, die biblische Weihnachtsgeschichte funktioniert immer. Was macht sie so unverwüstlich? Warum spricht sie uns noch an und wie wirkt sie nach? Prägt sie bis heute unser Familienbild? Darüber diskutieren miteinander Dirk Schliephake, Pastor und Bibelerzähler am Michaeliskloster Hildesheim, Dr. Stefan Wahle, Liturgiewissenschaftler an der Universität Freiburg und Dr. Petra Bahr, evangelische Theologin und Politikberaterin in Berlin. Martin Walser hält die biblische Weihnachtsgeschichte, Zitat, für die schönste, beste Geschichte, die je von Menschen ersonnen und formuliert wurde. Frau Dr. Bahr, als evangelische Theologin dürften Sie dieser Einschätzung kaum widersprechen, oder doch?
In der Tat widerspreche ich nicht, und es ist ja bezeichnend, dass auch ein großer deutscher Literat zu dieser Einsicht kommt, denn es ist vermutlich eine der Grunderzählungen unserer Kultur, die besser gar nicht sein konnte, weswegen sie ja auch ständig neu erzählt wird und in jeden kulturellen Kontext hineinpasst oder hineinzupassen scheint.
Dr. Wahle, was ist denn das Schönste, das Beste an dieser alten Geschichte?
Zunächst einmal, dass hier erzählt wird. Wir haben eine Erzählung, die ganz konkret ist, die ein Interesse Gottes an den Menschen, an den Lebensumständen der Menschen wiedergibt. Ja, und vor allem die Engelsbotschaft vom Frieden auf Erden.
Ist das das, was uns auch so sentimental werden lässt bei dieser Geschichte, Herr Schliephake? Sie sind Pastor und Bibelerzähler. Also gerade diese Erzählung müsste es Ihnen ja angetan haben.
Ja, genau. Diese Erzählung spiegelt ganz viele menschliche Grunderfahrungen wider. Also das Geborenwerden, diese Erfahrung, dass sich Eltern liebevoll um ein Kind kümmern, diese Erfahrung, dass Gott Menschen begegnet, die draußen in der Nacht sind, das sind Grunderfahrungen, die rühren und berühren bis heute die Seelen und die Herzen der Menschen.
Was muss denn eine gute Geschichte alles haben? Interessante Personen, einprägsame Bilder, einen Spannungsbogen, das alles muss möglichst noch gut nacherzählt werden können. Dazu noch dann ein wenig Rührung, denn als hochschwangere Frau keinen richtigen Ort für die Geburt zu finden, erzeugt ja schon Mitleid. Also, Herr Schliephake, was muss eine gute Geschichte alles haben?
Ja, das Spannende ist ja in der lukanischen Weihnachtsgeschichte, dass das gar nicht so rührend erzählt wird. Das wird relativ schlicht erzählt, sie fanden keinen Raum in der Herberge und sie wickelte das Kind in Windeln. Das Spannende ist, dass dieser Erzähltext von Lukas so erzählt ist, dass er viele Fenster öffnet, Scripture Windows, sagt man da.
Das ist also Neudeutsch.
Wo man, ja, Schriftfenster, wo man die eigenen Erfahrungen mit einspielen kann, also keine Unterkunft haben, da öffnet sich sozusagen die ganze Welt der eigenen Erfahrungen. Es kommen Bilder von Menschen, die auf der Suche sind, auf der Flucht sind. Also das finde ich das Spannende an diesem Erzähltext. In seinen schlichten, klaren, gar nicht kitschigen Worten öffnet er an vielen Stellen solche Fenster für die eigenen Erfahrungen und für eigene Bilder, für innere Bilder.
Macht das eine gute Geschichte aus, Frau Bahr?
Es macht eine gute Geschichte aus, dass man diese Geschichte immer wieder zu einer eigenen Geschichte werden lassen kann. Denn wenn man sich die Weihnachtsgeschichten genau anguckt, ist es ja gar keine glamouröse Geschichte, ganz im Gegenteil. Es ist eine Geschichte, die man sich im Grunde eigentlich gar nicht gefallen lassen will. Denn man kann diese Geschichte ja auch erzählen als eine Geschichte von armseligen Flüchtlingen, von einer Familie, die überhaupt nicht intakt ist, von einer Frau, die ein Kind kriegt, von einem Mann, der möglicherweise jedenfalls ein Kind von jemandem kriegt, der nicht der eigene Mann ist. Es gibt die Geschichte des Josef, der trotzdem zu dieser Frau hält, weil einem Engel ihr das sagt. Also man kann diese Geschichte auch als hochproblematische Familiengeschichte erzählen, und ich glaube, dass das auch mitspringt. Also dieser Realismus hinter dieser vermeintlich so heilen Familienlegende ist das, was Menschen in allen Jahrhunderten angezogen hat, weil es dann doch eine sehr wirklichkeitsnahe Geschichte ist.
Verbunden damit ist natürlich auch der Glaube Israels an die Ankunft des Messias, des Herrn, des Retters. Und dieser Glaube wird in dieser Geschichte auf so menschliche Art und Weise dargestellt. Wir haben ganz viele Erzählungen in der Geschichte Israels, in dieser großen Volkesgeschichte, und hier in der Geburtsgeschichte des Lukas scheint auf, dass das, was eigentlich verheißen war, in ganz einfachen Verhältnissen Realität geworden ist. Und dass das möglich geworden ist, Das fasziniert, glaube ich. Das stillt jene Sehnsucht, die viele Menschen in sich tragen, selbst wenn sie nicht daran glauben, dass eben dieses Kind der Retter, der Messias oder eben der Sohn Gottes sein soll.
Herr Schliephacker, funktioniert die biblische Weihnachtserzählung oder die Erzählungen, wenn man den ganzen Komplex dazu nimmt, auch deshalb so gut, weil jeder was in diese Geschichte hineinlesen kann, weil jeder was herausholen kann, alttestamentarische Tradition, Familienverhältnisse damals, projiziert auf heute oder rückbezogen auf damals, also deshalb eine so faszinierende Geschichte?
Ganz sicher. Ohne die ganzen alttestamentlichen Erzählungen sind die Weihnachtsgeschichten gar nicht in ihrer Tiefe so gut zu verstehen. Aber das Entscheidende ist, dass ein kleines Wort, heute ist euch der Messias geboren. Dieses heute, das wirkt sozusagen in jedem Weihnachtsgottesdienst, als wäre es jetzt und hier als Zusage da. Und das ist etwas, denke ich, Wunderbares. Dieses Heute, das kommt zum Beispiel im Lukas-Evangelium an entscheidenden Stellen vor, wo Jesus das erste Mal predigt in einer Synagoge. Da heißt es auch, heute ist dieses Wort sozusagen, wird wahr. Oder Jesus lädt sich bei Zachäus ein, auch eine ganz bekannte Geschichte. Heute ist deinem Haus, deiner Familie Heil widerfahren. Und ich glaube, da ist eine große Sehnsucht auch an Weihnachten, diese Botschaft so zu hören, wie das in jüdischen Familien zum Beispiel beim Passafest ist. Ein Kind fragt zum Beispiel, was ist das für eine besondere Nacht, diese Nacht? Und dann wird die Geschichte so erzählt, als würde sie jetzt und hier und heute noch einmal passieren. Ich glaube, das ist ein großes Geheimnis, dass diese Zusage der Engel sozusagen so ist, als wären sie für mich persönlich heute gesagt.
Wer und was gehört denn zur biblischen Weihnachtsgeschichte dazu? Das Kind in der Krippe, die Eltern, wobei dann eher Maria als Josef, der so im Hintergrund steht, die Engel, die Hirten, später noch drei weise Männer aus dem Orient, die das Kind zunächst an der falschen Stelle suchen, dann auch noch ein Stern oder der Stern und die Landschaft um Bethlehem.
Das gehört alles dazu, wobei interessant ist, was man weglässt in dieser Geschichte. Zum Beispiel die Matthäus-Variante mit diesem großen Familienalbum dieses neugeborenen Kindes, also diesem Geschlechtsregister, wo nochmal die ganzen Vorfahren erzählt werden. Und damit deutlich wird, diese Urszene unserer Kultur hat eben in der Tat eine Vorgeschichte in der hebräischen Bibel. Jesus ist eben einer derjenigen, die zu den die Vorfahren den König David zählen können und so. Also diese Verbindung in diese Familiengeschichte ist weggefallen, interessanterweise. Und man muss ja auch sagen, dass die Art, wie wir heute das Weihnachtsbild inszenieren, sich immer noch abarbeitet an der Weihnachtserzählung, die wir im 19. Jahrhundert erst erfunden haben. Also mit der bürgerlichen Familie wird diese Weihnachtsgeschichte nochmal neu erzählt. Und ich finde interessant, dass sich jetzt etwas langsam wieder entwickelt hin zu dieser lukanischen Nüchternheit, die Geschichte eben auch nochmal erzählen zu können, als die Gegenwart Gottes in einer nicht so heilen Welt, in einer nicht so intakten Familie, in Szenarien von Ortlosigkeit und der Suche nach Heimat und damit diese Geschichte auch erzählen zu können für Menschen, wo eben Vater, Mutter, Kind nicht die vorhandene Konstellation ist.
Es ist ja auch interessant zu sehen, dass für die römische Weihnachtsliturgie am Anfang gar nicht die lukanische Weihnachtsgeschichte stand, sondern der Johannesprolog. Also Weihnachten am 25. Dezember, 4. Jahrhundert, da wurde gar nicht nach Lukas oder Matthäus gelesen, sondern eben dieser hochspekulative Text aus dem Johannesevangelium.
Im Anfang war das Wort.
Richtig, und das Wort ist Fleisch geworden. Und die römische Liturgie hat eigentlich fast bis heute, bis auf die Lieder, diese ja hochchristologische Aussage bewahrt. Maria, die Engel, der Hirte, die Schafe, die kommen im Grunde genommen in den Gebeten des Messbuchs gar nicht vor. Es zeigt sich aber, dass dies nur eine Seite der Weihnacht sein kann, dass eben seit dem Mittelalter, vor allem durch die Lieder, aber auch natürlich durch die Christmette mit dem Lukas-Text, im Grunde genommen eine Frömmigkeit, die sich an dem Kind orientiert, hinzugekommen ist, ergänzt hat, diese Christologie der hohen Weihnacht, die es in der römischen Liturgie gegeben hat und zum Teil noch heute gibt.
Wofür stehen denn diese Personen und Symbole der Weihnachtsgeschichte, das Jesuskind und seine Familie gegen den römischen Kaiser Augustus?
Diese Geschichte kann man eben in unterschiedlicher Weise erzählen. Man kann sie radikal politisch erzählen und dann steht die Krippe im Gegensatz zum Senatorenpalast oder im Gegensatz zu dieser herrschenden imperialen Macht. Man kann sie aber ja auch so erzählen, dass aus der Krippe plötzlich das Wohnzimmer wird. Deswegen zeigt es mal wieder, dass es so viele offene Stellen gibt. Man kann das ein politisches Flüchtlingsdrama rekonstruieren und man kann daraus eine intime Verbindung von Mutter und Kind erzählen, in der sich die Gegenwart Gottes eben spiegelt, in dieser Urbeziehung. Deswegen glaube ich auch gar nicht, dass man zuordnen kann, eine Figur zu einer Lebenssituation, sondern das Spannende an dieser Geschichte ist eben, dass sie sich öffnet für unser Heute, das wurde ja gerade schon mal gesagt. Das ist aber, glaube ich, auch die Tücke, weil man natürlich auf diese Weise möglicherweise auch viel von der theologischen Botschaft dieser Geschichte verschenkt. Zum Beispiel, dass aus den Engeln in den himmlischen Chören diese kleinen dicklichen Putten werden, die man sich überall hinhängt und die jetzt neuerdings ja auch noch mit Sonnenbrille und Bikini auftauchen. Das kann man alles machen, das ist dann witzig und dann arbeitet man sich an der bürgerlichen Feierkultur ab. Aber das Entscheidende, dass dieser Chor der Engel eben nochmal eine Dimension für unser Leben deutlich macht, geht natürlich in diesen dicklichen Goldmonstern überhaupt nicht auf. Ich finde übrigens, die Wirkung von Weihnachten liegt nicht nur an der Story, sondern es ist natürlich auch das Fest der abendländischen Musik. Dieses große Halleluja hat ja dazu geführt, dass Komponisten über die Jahrhunderte unglaublich produktiv geworden sind, einen Ton für diese Gegenwart Gottes zu finden.
Interessant ist ja auch zu sehen, was die Engel dort singen oder loben, sprechen. Verherrlicht ist Gott in der Höhe und auf Erden ist Frieden bei den Menschen seiner Gnade. Die Friedensbotschaft ist gekoppelt an der Ehre Gottes. Das ist natürlich etwas, was nicht unbedingt mehr im Zentrum unserer Weihnachtsliturgie steht oder unserer Feier zu Hause. Der Fried, diese Botschaft, das ist letztlich nach dem Lukas-Text nur zu erreichen, wo auch eben Gottesliebe und Menschenliebe ineinander wachsen. Das gehört eigentlich zu dieser Engelsbotschaft hinzu und wird eben manchmal übersehen, wenn man, wie gerade gesagt, eben nur an die niedlichen Engel in unseren Kaufhäusern denkt.
Ich frage nochmal nach, Herr Schliephake, wofür stehen die Personen der Weihnachtsgeschichte, das Kind in der Krippe, die Familien, die Engel, wir haben es schon gerade angedeutet, die Botschaft vom Himmel, die Hirten, die auf dem Feld sind, das Kind anschauen?
Naja, die Hirten, die kommen ja dann selber ins Loben und Singen, sodass sich andere wundern. Das Spannende ist ja, dass in der Liturgie der evangelischen Kirche, ich denke bei unseren katholischen Schwestern und Brüdern auch, dieser Lobgesang der Engel, das Gloria in Excelsis in jedem Sonntagsgottesdienst, außer in der Passions- oder in der Adventszeit, gesungen wird. Also jeden Sonntag ein Stück diese Engelsbotschaft, ja wir selber zu Engeln, zu Teilen des englischen Chores werden. Das Spannende sind für mich die Hirten. Die werden immer sehr romantisierend mit Schäfchen dargestellt. Man hat so ein Bild von einem Hirten in der Lüneburger Heide oder im Schwarzwald. Hirten waren, so weiß man heute aus der Bibelwissenschaft, gar nicht so die armen Schlucker, sondern Hirten ist eigentlich von der hebräischen Bibel aus gesehen, waren die Leitungs-, die Führungspersönlichkeiten. Gott selber wird als Hirte im Psalm 23 beschrieben oder er ist der, der das Volk aus der Gefangenschaft nach Hause führt, wie ein Hirte seine Schafe trägt. Also zu den Leuten, ja, die Erfahrung haben, wie man nicht nur Schafe, sondern wie man Menschen gut durchs Leben bringt, zu denen kommen die Engel. Also ich finde, diese Dimension der Hirten wird erst gerade wieder neu entdeckt, so ähnlich wie Frau Baders sagt, dass viele theologische Schätze noch verborgen sind. Und bei den Hirten ist mir das in den letzten Jahren noch mal besonders deutlich geworden.
Warum sind sie verborgen? Weil sie durch unsere Tradition und Kultur ausgeblendet wurden oder weil wir durch unsere Zeit auch einfach Dinge wiederentdecken, nachentdecken, vielleicht sogar auch neu entdecken?
Es ist ja Weihnachten auch das Fest der Verniedlichung. Natürlich gibt es gute Erklärungen dafür, warum das so ist, warum wir uns alle nach Regression sehen und alle nochmal für 3 Tage kleine Kinder werden sollen oder wollen. Deswegen ist das Weihnachtsfest ja auch so überfrachtet, weil es eben in so ein Wohnzimmerfest sich entwickelt hat, wo Menschen, die gar keine Familie haben, schon Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, wie man ordentlich Weihnachten feiert. Ich finde, daran lohnt es sich zu erinnern, dass man durch diese Verniedlichung sich auch ganz viel von dieser Weihnachtsgeschichte genommen hat. Und daran waren die Kirchen ja auch nicht ganz unschuldig. Während es dann gleichzeitig auch so eine sehr oberflächliche politische Botschaft in den Christfestern gab, Friede auf Erden, da nicken dann alle, denn wer kann schon gegen den Frieden auf Erden sein? Also man kriegt Weihnachten mittlerweile sehr billig und die Sehnsüchte die so überschießen, werden dann im konkreten Weihnachtsfest so gar nicht erfüllt. Weswegen es ja auch die andere Seite von Weihnachten ist, dass diese Geschichte so gut funktioniert, aber die Realität in Weihnachtszimmern ja ganz brutal und fürchterlich sein kann.
Nur damit man eigentlich diese Realität leben kann, unser Leben, was sonst immer so vernünftig ist, braucht man, glaube ich, gerade dieses Weihnachtsfest, braucht man vielleicht auch mal für ein paar Stunden im Jahr eine andere Botschaft als diese Verrechtlichung oder vielleicht auch zu vernünftige Lebensweise, die uns sonst so prägt. Dafür ist Weihnachten da und vielleicht ist es auch ganz gut, dass es vielleicht diese Entwicklung auch von diesem sehr stark theologischen Text hingegeben hat zu einem Familienritual, zu einem Fest, in dem eben auch das Leben, alles was dazugehört, schon auch gefeiert wird. Auch mit allen problematischen Seiten, aber letztlich, so zeigen es auch die Analysen, dominiert doch nochmal das Positive, dominiert die Überlegung, dass eben wir zusammengehören, dass wir ein Leben in Fülle wollen. Und dieser Text bietet eine Antwort, eine Sehnsucht darauf, dass es vielleicht doch möglich sein könnte, trotz allem, trotz aller Paradoxien und Abgründen in dieser Welt.
Deswegen können Kinder natürlich auch am besten Weihnachten feiern, weil sie mit dieser Geschichte ganz unmittelbar verbunden sind und auch noch wissen, wie man sich beschenken lässt. Ich glaube nämlich, dass das die größte Tücke für Erwachsene ist, dass die Geschenkrituale nicht mehr funktionieren, weil man in so Gabe-Gegengabe-Tauschrelationen denkt. Und wenn man sieht, wie Sechsjährige unter Weihnachtsbäumen die Pakete aufreißen und dann diesen Glanz auf den Augen sieht oder auch die Enttäuschungsanfälligkeit, die damit verbunden ist, dann merkt man nochmal, da kommt für mich etwas symbolisch zum Ausdruck, worum es eigentlich geht, dass diese Weihnachtsgeschichte uns daran erinnert, dass wir beschenkt sind mit der Gegenwart Gottes und dass eben auch die Geburt selbst natürlich so ein unfassbares Wunder und Geschenk ist, sodass man in jedem Kreis halt wieder die Weihnachtsgeschichte nochmal nachvollziehen können könnte, wenn man das denn erinnern könnte. Also die Dimension des Schenkens, das spielt ja auch in der Bebilderung eine große Rolle. Die Hirten und auch die drei Weisen kommen ja und bringen gute Gaben, weil das auch ein Dementi an eine Welt ist, in der alles nur noch über Tausch funktioniert.
Die Weihnachtsgeschichte hat sehr viel mit Erinnern zu tun, auch an die eigenen Kindheitserfahrungen, die hoffentlich bei vielen Kindern positiv verknüpft sind, aber auch mit einer Sehnsucht, mit einem Ahnen. Es ist noch nicht so, wie es eigentlich sein kann. Die Gemeinschaft der Vielfältigen, die sich da an der Krippe versammelt, die Magioi, die Weisen, die Hirten, also ganz unterschiedliche Leute, Hirtinnen und Hirten, die da friedlich zusammen an der Krippe sind, die steht noch aus. Und ein Schweizer Psychomotoriker sagte, was da passiert, zum Beispiel bei Krippenspielen, jedes Jahr neu ist, vorausahnendes Erinnern. Also ich finde das einen ganz wunderschönen Begriff. Also das Erinnern an die eigenen Erfahrungen, Weihnachten zu Hause, beschenkt werden, glänzende Kinderaugen. Mein Vater hat zum Beispiel immer aus der Bibel gelesen, das hat er sonst nie gemacht, im ganzen Jahr nicht, aber an Heiligabend. Und dieses Ahnen, da ist noch mehr drin. Unser Leben, wie wir es jetzt leben, ist noch nicht sozusagen endgültig ausgekostet, sondern da steht noch etwas aus. Und diese vorausahnende Erinnerung, in die begeben sich viele Menschen halt auch gern in den Gottesdiensten, Heiligabend hinein.
Wir haben schon angesprochen, Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte funktioniert auch deshalb gut, weil sie mit vielen Sehnsüchten ja beladen, vielleicht fast überfrachtet ist, weil sie musikalisch sich darstellen lässt, im Krippenspiel immer wieder gespielt wird, auch in der Kunst dargestellt wurde und wird, die Szenen, in denen die drei Könige oder die Hirten Geschenke an der Krippe überreichen. Wie muss denn so eine Geschichte heute erzählt werden, wenn sie denn uns neu treffen soll?
Ich glaube, das kann man immer nur konkret erzählen, aber das Krippenspiel, in dem mein Sohn sich verpflichtet hat, ist eben eins, was in seiner Nachbarschaft spielt, mit den Menschen aus seiner Nachbarschaft. Und das sind dann eben in der Tat die Flüchtlinge in dieser Kirche oder neben dieser Kirche untergebracht sind, aber gleichzeitig auch die Ärzte oder die Professoren. Und alle sammeln sich eben an dieser Krippe und irgendwelche Jugendlichen. Und die Geschichte wird erzählt, ausgehend von einer hochschwangeren Frau, die auf dem Treppenabsatz vor einem großen Laden mitten in Berlin sitzt und daraus entwickelt sich dann diese Geschichte. Das ist deswegen so wichtig, weil dieses Heute ist euch der Heiland geboren ja auch etwas konkret Sichtbares im Heute braucht, ohne dass es zu einer ganz schlichten Aktualisierung kommen muss. Und ich finde interessant, wie die Kinder dann Teil dieser Geschichte werden, in der sowohl der biblische Grundtext als auch die Weiterentwicklung gleichzeitig zu ihrem Text werden und wie sie sich das zurückholen. Das wird ihre Geschichte, das ist eben dann nicht mehr die Geschichte der Großeltern oder der Eltern, sondern es wird zu ihrer Geschichte.
Ich möchte das ganz unterstreichen. Es gab mal so eine Zeit, da hat man diese biblische Weihnachtsgeschichte verzweckt. Man wollte irgendwelche sozialen Appelle damit verbinden, irgendwie ja, moralisieren ein Stück weit. Und die eigentliche Geschichte kam dann in den Hintergrund. Also irgendwie die Herbergssuche wurde verglichen mit irgendeiner anderen Suche von Menschen in unserer Zeit. Es kommt um die Aktualisierung ganz wesentlich drauf an, aber die Geschichte als solches soll erzählt werden und nicht nur als Aufhänger für irgendwelche anderen Botschaften. Das, glaube ich, hat man auch in jüngerer Zeit wieder erkannt, sodass auch in den Kindergottesdiensten oder auch im Erwachsenengottesdienst in der Christmette dieser lukanische Text und gar nicht so sehr irgendwie ein anderer erzählender Text im Mittelpunkt steht und sich wieder quasi seinen Raum zurückerkämpft hat.
Ja, dem kann ich zustimmen. Also bei uns im Michaeliskloster sammeln wir so alles, was es an Krippenspielveröffentlichungen gibt über viele Jahre. Und da ist tatsächlich ein Trend zu merken. Also da gab es Harry Potter an der Krippe und E.T. und alle möglichen versammelten sich dort hin wieder tatsächlich sozusagen zur Urgeschichte von Weihnachten zurückzukommen und der Wirkung dieser Geschichte doch mehr zu vertrauen, als sie sozusagen zu pädagogisieren, ne? Wie Sie sagten, zu einem pädagogischen Lernziel. Ihr Bösen in Europa lebt in eurem Konsum und andere Leute hungern zum Beispiel. Da ist ein neuer Trend da, obwohl, wenn man sich die Welt anguckt, die Zeiten nicht besser geworden sind.
Ich glaube auch, das entscheidende Stichwort ist die Entpädagogisierung des Krippenspiels. Wie aktualisiert das dann ist, das ist nochmal eine Frage der Dramaturgie. Es braucht aber die alten vertrauten Figuren und ich glaube, es braucht sogar auch den Ton. Selbst der Ton der Lutherbibel ist etwas, was Kinder sich zu ihrem eigenen Text machen können, weil sie das schon fast wieder cool finden, wie die Engel so reden, so seltsam. Mir fällt aber auch auf, was Kinder können. Sie können die Figuren miteinander ins Gespräch bringen. Das sieht man, wenn man bei Vorbereitungen von Krippenspielen zuguckt, die ja fast wichtiger sind als die Aufführung, wo ja vor allem die Eltern zappelig in den Bänken sitzen und die Kinder ganz nervös machen. Aber diese Wochen davor sind so toll, weil plötzlich Maria und Josef sich anfangen zu unterhalten. Das lässt der lukanische Text ja offen und die anderen Weihnachtsgeschichten ja auch. Ich frage mich zum Beispiel immer, wie reden Maria und Josef eigentlich miteinander? Zum Beispiel über ihre Engelsbegegnungen oder über das, was ihnen widerfahren ist. Das bleibt ja unerzählt. Und Kinder stehen dann da an der Krippe und unterhalten sich. Und dann redet plötzlich der 10-jährige Josef mit der 9-jährigen Maria und sie fragen sich, wollten wir nicht eigentlich ein Mädchen? Ich wollte doch immer ein Mädchen und so. Und dann entwickeln sich Diskussionen darüber, die dann heißen, könnte Gott möglicherweise auch in einem Mädchen zeigen, dass er uns liebt. Und dann diskutieren die Kinder das. Und gute Pädagogen oder auch Pfarrerinnen kommentieren das erstmal nicht, sondern lassen das Gespräch an der Krippe zu, auch zwischen den Weisen aus dem Morgenland, die sich dann als wunderbare Besserwisser entpuppen oder sprechende Schafe, die sich dann mit Ochse und Rind prügeln. Und das finde ich interessant, wie Kinder in diese Geschichte schlüpfen und dann aus der Geschichte das machen, was in ihr angelegt ist, nämlich mehr als nur die einzelnen Worte. Und in die Lücken zwischen den Worten springen und dann diese Geschichte nie wieder vergessen werden.
Ja, nur eine Kindergeschichte, das glaube ich nicht. Es sind auch immer Erwachsene. Wenn man so die Geschichte des Krippenspiels anguckt, Franz von Assisi, glaube ich, war einer der Ersten, der angefangen hat, diese Geschichte zu inszenieren, darzustellen, waren auch immer Erwachsene dabei.
Es zeigt sich ja auch, dass ganz viele Erwachsene zum Krippenspiel kommen, obwohl sie selbst keine Kinder mehr mit dabei haben. Gut, im Katholischen ist es manchmal so, dass am Nachmittag der Krippenspielgottesdienst der bestbesuchteste ist, nicht mehr unbedingt die Christmette in der tiefen Nacht, weil sich eben auch nochmal die Strukturen des Heiligabendrituals geändert haben. Aber es ist, glaube ich, nicht nur der günstigere Zeitansatz, sondern sicherlich auch nochmal ja, die Art und Weise des liturgischen Feierns, die bei diesen Krippenspielen doch nochmal den Glauben in erfahrbarer Weise gestaltet werden lassen.
Zur historischen Dimension der Weihnachtsgeschichte stellt der katholische Religionspädagoge Hubertus Halbfass wie viele andere kurz und knapp fest. Es gab Jesus, er lebte in Nazareth und war Bauarbeiter. Er wurde von den Römern wahrscheinlich wegen messianischer Umtriebe hingerichtet. Der Anteil der Juden an diesem hoheitlichen Akt war denkbar gering. Auch gibt es noch ein paar andere belegbare Kleinigkeiten, aber die Geburt Jesu zählt nicht dazu. Man weiß nicht, wann und wo er geboren wurde. Warum ist die Geschichte dann doch so erfolgreich?
Also die Geburtsgeschichten sind in der Tat erst im Lichte von Ostern, im Lichte des Auferstehungsgeschehens niedergeschrieben worden. Die ersten Texte, die wir haben, sind ja die Bekenntnisformeln: Der Herr ist auferstanden. Aber im Nachsinnen darüber war relativ schnell klar geworden, dieser Mensch ist von Anfang an Sohn Gottes. Das heißt, er ist auch von seiner Geburt an und nicht erst im Sterben und im Auferstehen der Retter, der Messias. Das heißt, in seiner Geburt erscheint eigentlich schon ja die Heilwerdung des Menschen, dass eben der Mensch, der zum Tode eigentlich bestimmt ist, leben wird. Das gehört eigentlich in dieses Geburtsgeschehen schon mit hinein. Auch wenn wir also gar nichts wissen über die konkreten Begleitumstände und die Texte des Lukas oder Matthäus erzählerische Ausformulierung des Osterbekenntnisses sind, glaube ich schon, zeigt sich eben jetzt hier im Erkenntnisprozess der frühen Christen, dass die Geburt eben der Anfang unserer Erlösung ist.
Im SWR2-Forum diskutieren wir heute das Thema Engel, Hirten und ein Kind, warum die Weihnachtsgeschichte so gut funktioniert, mit Dirk Schliephake, Pastor und Bibelerzähler am Michaeliskloster Hildesheim, Dr. Stefan Wahle, Liturgiewissenschaftler an der Universität Freiburg und Dr. Petra Bahr, evangelische Theologin und Politikberaterin in Berlin. Papst Franziskus hat kurz vor dem Weihnachtsfest dazu aufgerufen, Jesus wie ein Familienmitglied zu empfangen, und das katholische Kirchenoberhaupt fügte wörtlich hinzu, Zitat: Die Familie von Nazareth lässt uns die Berufung und die Mission jeder Familie wiederentdecken. Zitat Ende. Wie hat denn das Bild der heiligen Familie in der Weihnachtsgeschichte unser Familienbild geprägt? Gewissermaßen als Vorlage oder gar als Prototyp einer heilen Welt, die von uns Menschen nie erreicht werden kann?
Also im 19. Jahrhundert kann man eindeutig sagen, dass diese Familiengeschichte als Grundszene oder Urbild für die bürgerliche Familie herhalten muss. Denn die Geschichte gibt das als solches ja gar nicht her. Es ist ja eben gerade keine solide bürgerliche Familie, aber es wird daraus. Und das liegt natürlich auch an dieser Dreierkonstellation Vater, Mutter, Kind, die ja sowieso eben genau die Grundkonstellation von unser aller Leben ist, egal wie das Verhältnis von Maria und Josef dann in Zukunft ist und all dieser Frauen und Männer. Und es wurde damit auch, das muss man auch sagen, schleichend ein Familienmodell absolut gesetzt, das ich in der Wirklichkeit oft gar nicht fand, weil man ja sagen muss, dass ganz lange viele Menschen sich das gar nicht leisten konnten, etwa zu heiraten. Und deswegen ganz viele Kinder unter ähnlichen Bedingungen auf diese Welt gekommen sind, wie dieser Gottessohn als Gotteskind. Nämlich in unklaren, auch juristisch unklaren Verhältnissen, unter den Bedingungen, wo auch gar nicht klar war, ist da eigentlich die Mutter sozial versorgt, kann sie sich darauf verlassen, dass ihr Vater bei ihr sein kann, oder muss der dann weiterziehen und woanders Geld verdienen. Also diese prekären faktischen Familienverhältnisse wurden in der Weihnachtsgeschichte kontrafaktisch gespiegelt. Das war das ideale Modell, was aber viele so gar nicht erreichen konnten. Das hat sich eigentlich erst geändert in dem Moment, wo so die deutsche Mittelschichtsfamilie dann auch in der Bundesrepublik so das Paradigma für die christliche Familie wurde. Aber die Weihnachtsgeschichte war immer auch das Idealbild von etwas, was so ideal nie war.
Es ist ja interessant zu sehen, dass ausgerechnet Josef Franz Mohr, also derjenige, von dem wir das berühmte Stille Nacht, Heilige Nacht haben, auch gar nicht aus einer heilen Familie stammt. Er ist unehelich geboren, und wie er jetzt in seinem Lied eine Idylle präsentiert, das ist eigentlich im Grunde genommen gar keine Idylle. Er kannte keine Familie, er hatte keine Eltern. Er kennt eben aus der Geschichte heraus vielleicht ein Ideal, wie er es sich vorstellt, wie er es auch in Bildern oder in seiner Umgebung kennengelernt hat, aber in einer damals auch ganz unklaren, unpolitisch ganz brisären Zeit im Salzburger Land. Daran kann man sehr schön deutlich machen, inwieweit ja Familienbild, aber auch nochmal die Schwierigkeit dieses Familienbildes des 19. Jahrhunderts hineingetragen wird, vor allem eben auch über die Weihnachtslieder jener Zeit.
Hat denn Papst Franziskus dann Unrecht oder überlädt er dieses Familienbild, gerade aufgrund unserer neuzeitlichen Tradition?
Das glaube ich nicht. Erstmal muss man sagen, dass er von Familie redet. Das ist ja neu. Die klassische Empfehlung war ja immer, die Mutter-Kind-Relation in den Mittelpunkt zu stellen und damit die Mutterrolle von Maria. Was der Papst jetzt macht, ist, von Familie zu reden und damit eine Verantwortungsgemeinschaft in den Mittelpunkt zu stellen, die ja aus guten Gründen das ist, was alle Menschen anstreben. Natürlich möchte jedes Kind einen Vater und eine Mutter haben, und wer das bestreitet, versucht ja nur, die faktische Situation normativ zu setzen. Und natürlich sind Familienverhältnisse nicht ideal, Fall, aber jeder hat ja eine Vorstellung, wie er eigentlich gerne leben möchte. Und deswegen finde ich diesen Hinweis, dass in jeder Familie auch diese Urfamilie nochmal neu erscheint, ganz wunderbar, weil es ja auch eine Verheißung ist auf die Gegenwart Gottes, nicht nur in einer einzelnen Person, was ja manchmal auch eine Überfrachtung des Gottesverhältnisses ist, sondern eben der Segen, der auf dieser Gemeinschaft ruht. Und das nicht gering zu achten, ist, glaube ich, eine große Aufgabe, gerade weil die Lebensverhältnisse so kompliziert und anders geworden sind und es so viele Lebensformen gibt, die mittlerweile nebeneinander ja auch gut existieren können, weil man auf diese Weise auch nochmal daran erinnern kann, was fehlt.
Naja, und diese Vielfalt der Lebensverhältnisse, der Lebensbeziehungen spiegelt sich meiner Meinung nach auch in der gesamten Bibel wider. Also es ist nicht nur diese Weihnachts-Heiligabend-Familie da, sondern es gibt unheimlich viele, wenn man an die Väter- und Müttergeschichten denkt, Patchwork-Großfamilien, fast schon ganz modern. Das Spannende ist aber, dass die Bibel sagt, bei Familie oder auch Ehe ist die Verantwortung, die Verlässlichkeit, die Treue im Verhältnis zu dem werdenden Leben, also für die Kinder und auch zum vergehenden Leben, also wie das in den 10 Worten, in den Geboten ist, tatsächlich für die alten Eltern als Familienmitglieder zu sorgen. Und das ist, denke ich, so ein Zug, der sich durch die ganze Bibel zieht, bis hin zu Jesus, der sagt, ja, wer den Willen Gottes tut, das ist meine Mutter, das ist meine Schwester, ist mein Bruder. Also eine Familie sozusagen, Familienbeziehungen werden erweitert auf eine Gemeinde hin auch gesehen. Aber diese Treue Gottes, die sich in der mitmenschlichen Treue als Familie in der Vielfalt zeigt, ich glaube, das ist ein ganz biblisches Grundthema.
Jetzt muss ich auch mal den katholischen Liturgiewissenschaftler Dr. Stefan Wahle von der Universität Freiburg fragen. Hebt Papst Franziskus nicht das alte Bild der Familie wieder neu aufs Schild?
Ist die Frage, welches alte Bild der Familie er damit meint. Ich weiß es jetzt im Moment nicht unbedingt. Man kann natürlich sagen, dass so in der katholischen Liturgie das Fest der Heiligen Familie relativ spät auch erst eingeführt wurde, in der Barockzeit und dann nochmal in besonderer Weise im 19. Jahrhundert. Ob das immer noch unser Familienbild von heute bestimmt oder ob man sich daran orientieren kann, das weiß ich jetzt im Moment nicht unbedingt. Es sei aber sicherlich herausgestellt zu sagen, ja, die Heilige Familie, Maria, Josef und das Kind können ein Leitbild sein, auch für unsere Zeit. Aber hier, glaube ich, geht die Geschichte weiter und da muss man nochmal neu drüber nachdenken.
Worin sehen Sie denn das Leitbild der Heiligen Familie?
Das haben wir natürlich jetzt hier in der Liebe, die sich natürlich ausdrückt in den Verhältnissen, in den Beziehungen zwischen vor allem natürlich Jesus und seiner Mutter. Der Josef spielt ja im Grunde genommen in der Bibel gar nicht mehr so die ganz große Rolle. Er kommt nachher bei den wesentlichen Ereignissen gar nicht mehr groß vor. Er wird bei der Passion in der Auferstehungserzählung gar nicht mehr genannt. Er hat auch im Rahmen quasi der Jugend Jesu oder eben seiner Ausbildung zwar vielleicht eine Rolle gespielt, aber wir wissen darüber eigentlich kaum etwas. Das heißt, wenn, dann hat er die Beziehung, die ganz besondere und wohl auch sehr enge Beziehung zwischen Jesus und seiner Mutter hier, eine prägende Kraft, die ergänzt wird durch das Väterliche, was natürlich dann immer ein Stück weit durch das Väterliche, das heißt das Gottväterliche, verdrängt wurde im Laufe der Geschichte. Ja.
Das Thema Familie haben ja die beiden großen Kirchen im vergangenen Jahr oder mehreren Jahren teilweise sehr kontrovers diskutiert, insbesondere auch die evangelische Kirche. Müssen wir uns da, Frau Bahr, zukünftig im Stall 2 Männer oder 2 Frauen an der Krippe vorstellen statt Maria und Josef?
Es mag in Berlin auch schon solche Krippeninstallationen geben. Ich glaube aber, dass man damit der Geschichte, dieser Urgeschichte, Unrecht tut. Die biblischen Geschichten muss man so erzählen, wie sie erzählt wurden, weil das sonst etwas mit unserem kulturellen Gedächtnis anrichtet. Das sagt aber nicht, dass man nicht über Familienkonstellationen auch anders reden muss. Denn wenn ich den Liturgiewissenschaftler aus Freiburg ernst nehme, müsste man ja sagen, im Grunde wird die Geschichte Jesu und seiner Mutter erzählt als die Geschichte einer mehr oder weniger alleinerziehenden Frau. Also was sagt das eigentlich? Was sagt das auch über das Mutterbild, dass diese Mutter an den wesentlichen Stationen des Lebens ihres Sohnes ja beteiligt war? Das heißt offensichtlich nicht nur die Mutter war war, die zu Hause saß, sondern die, die intensiven Anteil genommen hat, auch an dessen Lebensschicksal. Es gibt übrigens, das will ich auch nochmal sagen, weil es mit Familiendebatten unmittelbar zu tun hat, einen ganz wunderbaren Text über Josef, den man ja auch liturgisch nochmal intensiver nutzen könnte, wo Josef ja ein Engel begegnet. Und Josef will Maria ja eigentlich still und heimlich verlassen, als er erfährt, dass sie schwanger ist. Und dann kommt ein Engel und sagt, mach das nicht, bleib bei ihr, und auf diesem Sohn liegt eine besondere Verheißung. Und was er tut, ist eben nicht die Flucht zu ergreifen, sondern da zu bleiben. Das ist, wenn man so will, ein biblisches Männerbild von einem Mann, der sich unter hohem Risiko und auch unter Umgehung dessen, was eigentlich sozial von ihm erwartet wird, in dieser Bindung zu Maria weiß, ohne dass er eigentlich genau sagen kann, was haben wir hier jetzt eigentlich gerade für eine Beziehung. Das muss man sich auch mal vorstellen, wenn man das narrativ verflüssigt, wie es Josef so gegangen sein muss. Und deswegen finde ich, es lohnt sich auch noch mal theologisch, aber auch in den Erzählungen in Josef zu investieren.
Herr Schliephake?
Ja, da kann ich Ihnen nur zustimmen. Also Josef ist nicht der Superheld. Kein Mann in der Bibel ist sozusagen so ein toller Typ, sondern alle Männer, aber auch Frauen, sind immer Menschen mit Ecken und Kanten. Und das macht diese Bibel auch so spannend und diese Männerfiguren auch als Vorbildfiguren für Kinder heute so spannend und interessant, weil es sozusagen ein Josef ist, der sagt, ich will hier abhauen aus dieser Situation mit dieser Maria, ich will hier weg, und erst ein Engel sozusagen ihn wieder auf den Weg bringt. Es ist ein Josef, der mit Maria ins Asyl geht nach Ägypten, der das Kind schützen möchte jetzt vor Despoten. Also ein ganz väterlicher Josef auch.
Vielleicht kann man nebenbei eine kleine Geschichte noch hinzufügen. Der heilige Josef hat ja in der katholischen Liturgie in jüngster Zeit eine Karriere gemacht. Er wird nämlich jetzt in allen Hochgebeten bei der Messe auch mit erwähnt. Das war zwar möglich, auch im ersten Hochgebet schon seit einigen Jahrzehnten, in dem eben Papst Johannes der 23. ihn neben Maria eingefügt hat. Josef Ratzingers, ja, man merkt natürlich den Hintergrund, Initiative auch, den heiligen Josef in allen Hochgebeten zu nehmen, die in dem katholischen Messbuch vorhanden sind. Das ist zwar nur eine kleine Erwähnung, wenn also die Heiligen Maria und dann auch der Josef genannt wird im zentralen Geschehen der Messe, aber immerhin, darüber kann man natürlich auch nochmal nachdenken, oder daran kann man auch nochmal einen Hinweis sehen, inwieweit hier über die Familie auch nochmal stärker nachgedacht wird oder ein stärkerer Impuls gesetzt wird oder eine gewisse Leerstelle in der katholischen Liturgie gefüllt wird.
Und die Aufwertung der Väter in der christlichen Tradition, das wäre doch mal ein eigener Beitrag der Kirchen zur Familiendebatte.
Das wäre fast eine neue Diskussionsrunde, die wir vielleicht an anderer Stelle fortführen können. Aber was macht die Weihnachtsgeschichte letztlich so unverwüstlich, dass wir auf der einen Seite eine schlichte, einfache Geschichte haben, auf der anderen Seite aber so viel drinsteckt, dass man da mehr als eine Stunde und noch länger drüber reden kann?
Meiner Meinung nach ist es tatsächlich, dass die Wirkung dieser Geschichte daran besteht, dass sie noch im Prozess sich befindet, dass sie nicht eine abgeschlossene Geschichte wie ein Märchen ist, und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie da immer noch im Stall, sozusagen so eine ewige Zeitschleife, in die man alle Jahre wieder sich hineinbegibt, sondern dass diese Geschichte sozusagen noch in ihrer Erfüllung aussteht. Also eine der ganz großen Hoffnungsgeschichten der Bibel, die Hoffnungsdimension auf einen neuen Himmel, eine neue Erde, wo es kein Leid und keinen Krieg geben wird, wachhält.
Aber ich möchte nochmal kritisch nachfragen, ist die christliche Weihnachtsgeschichte tatsächlich noch so unverwüstlich? In der Werbung und in den großen Shopping-Malls bestimmen eher Nikolaus und Rentier die vorweihnachtliche Szene. Wird da die biblische Geschichte nicht zweckentfremdet?
Ach, sie wurde so oft zweckentfremdet und umgedeutet und politisiert und instrumentalisiert. Ich glaube, die Geschichte ist so gut, dass sie das gut aushält. Und sie hat ja schon viele Moden überlebt und auch viele Geschmacksverirrungen. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass diese Geschichte immer noch trotzdem weitererzählt werden muss. Also wenn der Traditionszusammenhang bestehen bleibt und auch die nächste Generation wieder mit dieser Grundgeschichte der biblischen Erzählung aufwächst, dann kann man da auch noch Barbiepuppen und Sonstiges in diese Konstellation bringen. Das verschwindet auch wieder. Wichtig ist nur, dass dieser Überlieferungsstrang erhalten bleibt und nicht dann irgendwann die Geschichte hinter den neuen Settings verschwindet. Und das ist in der Tat eine große Aufgabe, die ja auch in den Familien gelöst werden muss. Ich glaube, das ist zum Beispiel auch eine große Verantwortung der Großelterngeneration ist, diese Geschichten weiterzuerzählen, so wie sie sie selber gehört haben. Das ist ja auch das Faszinierende, was wir am Judentum und diesen großen Festen so großartig finden, dass diese Geschichte immer wieder gelesen wird. Und da lohnt es sich, die ganz schlichte Weihnachtsgeschichte auch immer mal wieder hervorzuholen, vorzulesen, weiterzutragen. Ich glaube nämlich, die Geschichte von Weihnachten ist deswegen so zentral, weil es das zentrale Bild ist für das, was wir immer mit dem christlichen Menschenbild meinen, was keiner so richtig weiß, was das eigentlich sein soll. Und in dieser Weihnachtsgeschichte wird es so ganz plakativ, plastisch und evident, dass dieser christliche Strang unserer Kultur davon ausgeht, dass Gott sich in diesem einen Menschen zeigt und dazu auch noch in einem fragilen Kind. Und deswegen gibt es auch so eine große Sehnsucht danach, jenseits des individuellen Glücksversprechens, sich kulturell dieser Geschichte immer wieder neu zu vergewissern. Denn wenn uns dieses Bild weggebrochen ist und verstellt ist durch Schokoladenweihnachtsmänner mit E-Gitarren und Sonnenbrille und Rentieren und was es da sonst noch so gibt, dann haben wir auch dieses Bild aus dem Blick verloren.
Ich glaube, die Kritik am Weihnachtsfest ist so alt wie dieses Fest. Wir hatten in der alten Kirche schon die Frage, naja, verdrängt Weihnachten nicht im Grunde das zentrale Geschehen um Ostern herum? Wir haben dann im 19. Jahrhundert die Entwicklung, dass der Gabenträger sich wandelt eben vom Christkind bzw. vom heiligen Nikolaus zum Weihnachtsmann. Wir haben dann im 20. Jahrhundert eben die großen Diskussionen, etwa in Erich Kästners Weihnachtslied chemisch gereinigt vom Himmel hoch, da kommt nichts mehr her. Und der Weihnachtsmann, naja, das wird es immer geben, aber ich glaube schon, dadurch, dass die Geschichte sich durchhält und weiterhin noch erzählt wird, zeigt sich eigentlich, dass sie eben standhält immer diesen Versuchungen, die es geschichtlich gegeben hat, die es heute gibt und die es auch in Zukunft geben wird, die Geschichte umzudeuten oder eben anzureichern und vielleicht manchmal auch zu plakativ zu verhäutigen.
Aber muss man nicht auch sagen, dass die Verbreitung der Weihnachtsgeschichte in Gefahr gerät, wenn ein Drittel der bundesrepublikanischen Bevölkerung gar nicht mehr christlich geprägt ist? Im Osten fast 90% teilweise keiner christlichen Kirche angehören. Müssen wir also uns darauf einstellen, dass die gute Story über das Christkind im Stall von Bethlehem weiter zurückgedrängt wird und die Appelle an die Großeltern auch nicht mehr fruchten?
Es ist richtig, dass Weihnachten in Ländern gefeiert wird, sogar zum Teil mit Weihnachtsbaum, wo nur eine ganz verschwindende Zahl von Menschen einer christlichen Kirche angehören. Auch in Japan oder in Singapur oder in arabischen Ländern, wo man schon die Frage stellen kann, warum feiern sie dann noch Weihnachten, wenn sie überhaupt nicht daran glauben, was in der Geschichte erzählt wird.
Also die Weihnachtsgeschichte, die nicht kaputt zu kriegen ist.
Die lässt sich nicht verschleißen durch Menschen, weil sie eben wie bei echten Klassikern immer jede Aneignung überlebt. Und ich würde das eben wie mein Vorredner auch nochmal betonen, allein schon durch die Lieder, die man singt. Und selbst wenn sie im Kaufhaus an der Gemüsetheke irgendwann wirklich einigermaßen enervierend ertönen, transportieren ja diesen Überschuss, also auch diese Sehnsucht nach einem anderen Leben und die Gegenwart. Und selbst wenn man in Ländern wie Japan zum Beispiel, in denen es ja im Grunde kaum ein Christentum gibt, sieht, wie da Weihnachten gefeiert wird, dann glaube ich in der Tat, dass sich dieser Überschuss trotzdem transportiert. Man sieht es auch an der Karriere des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Ich bin fest davon überzeugt, dass jenseits der Texte diese Musik eine Botschaft hat und Menschen anrührt, und zwar weltweit. Das mag man kitschig finden oder problematisch, aber das ist der Exportschlager in kultureller und religiöser Hinsicht geworden. Und die Konzerte sind in der Adventszeit voll. Das sehen Sie, egal wo das Weihnachtsoratorium aufgeführt wird. Da kommt etwas zum Ausdruck. Und selbst wenn man es gar nicht beim Namen nennen kann, ist ja schon die Tatsache, dass man sich das 3 Stunden antut und auch jede Generation wieder neu, ein Zeichen, dass diese Räume noch gesucht werden. Und deswegen mache ich mir um das Weihnachtsfest auch keine Sorgen. Das ist vermutlich das letzte Fest im Kirchenjahr, was fällt.
Für mich ist aber nochmal zum Erfolg dieser Geschichte, gerade bei uns, ganz wichtig, dass es auch ein Verdienst von Martin Luther war, der in seiner Übersetzung sozusagen Worte gefunden hat. Er wollte ja eine Hörbibel machen, also ganz modern seiner Zeit voraus, die durch das Hören der Geschichte wirkt. Und ich glaube, das ist ihm bis heute an dieser Stelle gut gelungen.
Das war das SWR2-Forum Engel, Hirten und ein Kind, warum die Weihnachtsgeschichte so gut funktioniert. Für die Diskussion bedanke ich mich bei Dr. Petra Bahr, evangelische Theologin und Politikberaterin in Berlin, bei Dirk Schliephake, Pastor und Bibelerzähler am Michaeliskloster Hildesheim und bei Dr. Stefan Wahle, Liturgiewissenschaftler an der Universität Freiburg. Am Mikrofon war Holger Gohler.